Einen schönen guten Nachmittag, Abend und fröhliche Weihnachten wünsche ich euch allen. Ich weiß nicht, mit welcher Stimmung ihr in diese Weihnachtstage startet, ob es eher etwas ist, wo ihr sagt, oh, Weihnachten, das ist nur mit Stress verbunden und das ist alles andere als fröhlich, oder ob ihr sagt, Weihnachten ist super. Ich glaube, es kann ganz unterschiedlich sein, auch wie das in den Familien abläuft. Und ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen mit dem Titel »So vermeidet ihr Zoff an Weihnachten«. Und die ersten Sätze daraus lauteten folgendermaßen: »Familienzoff an Weihnachten, alle Jahre wieder kracht es unterm Baum, obwohl Streiten am Fest der Liebe für die meisten furchtbar ist. Wir verraten euch, warum Streit mit der Familie an Weihnachten völlig normal ist und wie ihr konstruktiv mit Konflikten umgehen könnt.« Streiten an Weihnachten scheint also laut der Autorin völlig normal zu sein, auch wenn wahrscheinlich die wenigsten sich konfliktreiche Weihnachten oder sowas wünschen. Wir sagen eher sowas wie gesegnete Weihnachten oder fröhliche Weihnachten oder gesegnete Feiertage oder so. Und ich weiß nicht, wie deine Weihnachtserfahrung so ist, ob du sagst, also bei uns kracht es auch regelmäßig unterm Baum oder das wird alles so hitzig und irgendwann brennt der Baum vielleicht sogar. Ja, ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. In dieser Umfrage waren 24%, die gesagt haben, also wir streiten gelegentlich oder immer an Weihnachten. 2021 Leute wurden befragt und 36% haben gesagt, also der beliebteste Konfliktpartner ist der eigene Ehepartner und dicht gefolgt mit 35% die eigenen Eltern. Und tatsächlich gibt es ja im Zuge von Weihnachten so vieles, worüber man streiten kann. Ja? Also wer kümmert sich um was? Was gibt es zu essen? Schmeckt das Essen? Musste die Mutter mal wieder alles alleine machen? Wer hat sich erfolgreich vor der Arbeit gedrückt? Wer bestimmt den Ablauf des Abends und was denken eigentlich die anderen darüber, über den, der das bestimmt hat und wie er das dann getan hat? Und dann gibt es ja noch das leidige Thema der Geschenke. Soll es überhaupt welche geben? Und wenn ja, bin ich froh und dankbar über meine Geschenke? Oder haben meine Lieben es mal wieder geschafft, alle meine Geschenkvorgaben zu ignorieren, sodass ich am Ende unterm Baum sitze und sie hätten sich ja auch mal Mühe geben können und Geschenkpapier statt Zeitungspapier zum Einpacken nehmen können? Ja, wir merken, es gibt eine ganze Reihe von Konfliktpotenzialen. Und dann gibt es ja noch die Marotten, die jedes Jahr aufs Neue in meiner Familie wieder zutage treten. Die muss ich mir dann immer wieder geben. Dann kommen die alten Geschichten wieder raus, die unangenehm sind. Die werden wieder ausgekramt. Ja, und dann gibt es eine ganze Reihe von kalten Konflikten in der Familie und in der Verwandtschaft. Ach ja, und übrigens, welcher Praktikant hat eigentlich eine Deko dieses Jahr wieder geübt? So, es gibt jede Menge an Konfliktpotenzial. Und in nicht wenigen Familien eskaliert in diesen Weihnachtstagen die Lage irgendwann. Und ich hoffe, es ist anders bei euch. Ich wünsche es jedem von euch, dass es anders ist. Aber ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es so viel Streit am Fest der Liebe? Ich glaube, der Hauptgrund ist, weil Nebensächlichkeiten zur Hauptsache gemacht werden und die Hauptsache irgendwo im Hintergrund verschwindet. Ich will mal eine These aufstellen. Der Schlüssel für ein gesegnetes Weihnachtsfest ist der Blick auf die Liebe Gottes in Jesus Christus. Ich sage es nochmal, der Schlüssel für ein gesegnetes Weihnachtsfest ist der Blick auf die Liebe Gottes in Jesus Christus. Und genau darauf wollen wir den Fokus in den nächsten Minuten richten. Und ich hoffe, dass es darüber hinaus auch der Fokus der Weihnachtstage sein wird. Und wir tun das unter dem Titel »Das Fest der Liebe«. So wird Weihnachten ja immer wieder bezeichnet, ne? Das Fest der Liebe. Aber welche Liebe feiern wir da eigentlich? Worauf kommt es an Weihnachten eigentlich wirklich an? Ich will gerne anhand von zwei Versen aus dem ersten Johannesbrief über drei Dinge mit uns nachdenken, die von Gottes Liebe sprechen und die uns zugleich zum Vorbild werden sollen. Und jetzt habe ich mir was überlegt. Damit sich das jedes Kind merken kann, habe ich mir Folgendes überlegt. Die Kinder dürfen jetzt gleich zu mir nach vorne kommen und ihr kriegt so einen Helium-Luftballon. Und Helium hat die Eigenschaft, dass es nach oben steigt. Das heißt, ihr habt die Aufgabe, während des Gottesdienstes gleich diesen Luftballon gut festzuhalten. Da dran ist eine Karte und auf der einen Seite, da kommt schon welche, auf der einen Seite steht der Bibelvers oder die zwei Bibelverse, um die es geht. Und auf der anderen Seite stehen drei Lücken. Und wenn ihr schon schreiben könnt, dann dürft ihr dort eintragen, worum es heute Abend geht, welche drei Punkte wir haben, oder ihr fragt eure Eltern. Genau, die Kinder dürfen nach vorne kommen zu mir. So. Schau mal, Alfred, kannst du mal die Stifte hier kurz mit verteilen? Alfred, hier. die Stifte einmal. Jawohl. So. Guck mal. Du. Genau. Und auch wenn ich schreiben kann, die Eltern können es machen. Guck mal, einen Stift und einen Ballon mitnehmen. So, guck mal. Super. Gut festhalten. Gut festhalten. Du auch. Gut festhalten. Kannst du nicht. Sehr gut. Ich danke euch für eure Geduld. Es ist ein bisschen verheddert gewesen, alles da hinten. Wenn ein Kind keinen bekommen hat, dürft ihr nach dem Gottesdienst den auch gerne euch noch hier abholen. Und ihr seht auf der Karte, die da dran ist, seht ihr den Bibelvers oder die zwei Bibelverse, um die es heute Abend gehen soll. Und ich will sie uns einmal lesen aus dem 1. Johannesbrief, 1. Johannes 4, die Verse 9 und 10. Ihr dürft es hier vorne mitlesen oder auch in der eigenen Bibel, wenn ihr es habt. Da heißt es: Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Wir wollen drei Kennzeichen von Gottes Liebe anschauen anhand von diesen zwei Versen. Und das erste Kennzeichen, das von Gottes Liebe zeugt, heißt folgendermaßen: Liebe wird sichtbar. Und ihr Kinder dürft, wenn ihr schon schreiben könnt, das in eure Karte jetzt dort eintragen. Wir wissen das alle, glaube ich, so aus dem ganz normalen Leben, dass Liebe nichts rein Theoretisches ist, sondern wenn ein Partner zu seiner Frau oder seinem Mann sagt, ich liebe dich, aber das nicht weiter irgendwie zum Ausdruck kommt, dann überzeugt uns das nicht wirklich. Ne? Wir wissen, Liebe braucht immer Ausdruck. Und dabei können Worte eine Rolle spielen, aber das ist nicht alles. Ja? Liebe muss irgendwie sichtbar werden. Liebe braucht auch Tatsachen, wodurch sie zum Ausdruck kommt, sodass wir wirklich das daran festmachen können. Und genauso ist es auch mit der Liebe Gottes. Sie ist nichts Abstraktes, sondern sie ist sichtbar geworden. Gleich am Anfang von dem Vers 9, da heißt es ja, lesen wir das nochmal, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, oder man könnte auch übersetzen, sie ist uns gezeigt worden oder bekannt gemacht worden. Und wir denken gleich mehr darüber nach, worin die Liebe Gottes insbesondere sichtbar geworden ist. Aber bleiben wir mal an dieser Stelle kurz stehen und denken nur mal kurz darüber nach, dass Gott uns seine Liebe überhaupt gezeigt hat. Ja? Diese Tatsache als solches ist ja schon unglaublich. Er, der allmächtige, unfassbar große, völlig unabhängige Gott, hat es doch nicht nötig, uns kleinen Pünktchen auf der Landkarte Liebe entgegenzubringen. Anders ausgedrückt, wenn er das ganze Universum überblickt und am Laufen hält, ja, dann hat er doch herzlich wenig eigentlich an Interesse für mich, kleinen Daniel, oder? Warum um alles in der Welt sollte er mir als einem von ungefähr 8 Milliarden Menschen seine Liebe entgegenbringen? Die Antwort lautet ganz einfach, weil er sich entschieden hat, dich und mich zu lieben. Und dabei profitiert jeder Mensch tagtäglich auf eine gewisse Weise von der Liebe Gottes. Ich glaube, ganz oft, ohne dass wir das überhaupt merken. In Apostelgeschichte 14, Vers 17 heißt es dazu über Gott mal Folgendes: Obwohl er, also Gott, sich nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Das heißt, Gottes Liebe für dich und für mich, die kommt Tag für Tag unter anderem dadurch zum Ausdruck, dass er uns ganz vieles schenkt, was für uns längst selbstverständlich geworden ist. Wir sind so daran gewöhnt, dass die Natur das ermöglicht, dass da etwas wachsen kann, dass Lebensmittel entstehen. Unsere Kühlschränke sind voll, unsere Supermärkte sind voll und wir genießen Dinge ganz natürlich. Das ist für viele von uns ganz normal geworden. Und in diesem Sinne kann man sagen, wir haben so viele fruchtbare Zeiten in unserem Leben erlebt. Wir können auf so viele Momente der Freude zurückschauen und mit Sicherheit auch auf vieles Gute, was Gott uns geschenkt hat. Und wenn wir dann ein bisschen weiter darüber nachdenken, dann realisieren wir eigentlich, dass jeder Herzschlag, jeder Atemzug, ja, jeder Schritt ein Ausdruck von Gottes Liebe uns gegenüber ist. Warum? Weil wir nichts davon selbst in der Hand haben, sondern darauf angewiesen sind, dass unser Schöpfer das einfach alles funktionieren lässt. Ja, unser Leben, nüchtern betrachtet, liegt nicht in unserer Hand. Und meistens realisieren wir Menschen das, wenn überhaupt, erst dort, wenn diese selbstverständlichen Dinge auf einmal wegbrechen. Wenn wir konfrontiert werden mit Krankheit, mit Nöten, mit Sorgen, mit unseren menschlichen Grenzen. Und interessanterweise fangen dann Menschen ja oft an, über Gott nachzudenken und nicht selten dann auch Gott anzuklagen. Dabei heißt es hier so deutlich eigentlich in diesem Vers, dass Gott sich uns gegenüber nicht unbezeugt gelassen hat, indem er uns Gutes getan hat. Das heißt, erstmal völlig unabhängig davon, ob du Christ bist oder nicht Christ bist, erweist Gott dir jeden Tag ganz viel Liebe. Und allein diese Tatsache, dass so vieles funktioniert, ja, dass du leben darfst, das ist schon ein Ausdruck davon, dass es einen Gott geben muss. Und dadurch, dass er im Hintergrund meines Lebens ganz vieles tut und viel mehr für mich sorgt, als mir das bewusst ist, bin ich permanent, ohne das zu merken, Nutznießer seiner Liebe. Nun kennen wir das, immer wenn uns Liebe entgegengebracht wird, verlangt uns das eine Reaktion ab. Ja, also entweder ignoriere ich die Liebe eines anderen einfach, so, tu so, als wäre das absolut selbstverständlich, oder ich reagiere mit Dankbarkeit und mit Freude auf die Liebe, die mir widerfährt. Und so verlangt Gott auch in seiner Liebe uns eigentlich eine Reaktion ab. Was können so Reaktionen sein? Viele Menschen ignorieren ihn und seine Liebe einfach. Entweder versucht man, ihn ganz wegzureden, ja, also seine Existenz so, die kannst du begraben, das gibt es einfach gar nicht. Oder aber, falls es ihn dann doch gibt, dann interessiert Gott mich eigentlich herzlich wenig. Dann ist es ja schön, dass er mir das Leben gegeben hat, es ist auch schön, dass ich Dinge genießen kann und das soll er ruhig auch weitermachen und kann mir das Leben auch erhalten und so, aber mehr will ich eigentlich mit ihm auch gar nicht zu tun haben. So in etwa denken viele Menschen heutzutage über Gott. Vielleicht bist du hier und denkst du dir, also wenn ich ehrlich bin, dann interessiere ich mich auch herzlich wenig für Gott. So, Heiligabend-Gottesdienst kann man ja mal mitnehmen, aber sonst, das reicht mir dann auch. Wenn es dir so geht, lass mich dir eine Sache sagen. Gott interessiert sich für dich. Und das ist wunderbar. Ja? Er erweist dir so viel Liebe, obwohl er ganz genau weiß, wie du zu ihm stehst. Und wenn das nicht Grund genug ist, sich auf die Suche zu machen und darüber nachzudenken, was es mit diesem Gott eigentlich auf sich hat, dann weiß ich auch nicht. Ja? Eine andere Reaktion wäre, dass man ihn anbetet, dass man ihm gegenüber seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringt. Und das ist auch, wenn wir ehrlich sind, die absolut angemessene Reaktion gegenüber Gott. Viele von uns, die wir hier sitzen, wir sind Christen, wir glauben an Gott und wir haben allen Grund zur Freude, über diese Liebe Gottes nachzudenken. Und trotzdem passiert es uns doch so leicht, dass wir diese Liebe Gottes einfach gewöhnt sind. Dass wir da gar nicht mehr viel drüber nachdenken. Es ist irgendwie selbstverständlich geworden. Ne? Und statt so ein dankbares Herz zu haben, sind wir oft unzufrieden. Und statt ihm unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, sind ganz viele andere Sachen, die ihm Konkurrenz machen in unserem Leben. Ich glaube, gerade am Ende des Jahres ist es auch für dich, wenn du Christ bist, gut, mal darüber nachzudenken und sich zu fragen, welchen Stellenwert habe ich eigentlich Gott im vergangenen Jahr eingeräumt? Wie habe ich eigentlich auf seine Liebe reagiert, die er mir entgegengebracht hat? Ja, und habe ich ein dankbares Herz? Egal, wie wir bislang zu Gott stehen, Gott zeigt uns seine Liebe und die Frage für uns alle ist, wie reagiere ich darauf? Nun kann man sich sagen, okay, es ist ja schön und gut so, dass Gott mir seine Liebe indirekt irgendwie erweist oder zeigt, aber ich brauche was Greifbareres, was Offensichtlicheres. Und ich würde salopp sagen, ja, kannst du haben. Kannst du haben, und zwar in Jesus Christus. Nirgends wird die Liebe Gottes so deutlich sichtbar wie in der Person Jesu Christi. Und genau auf diesen Punkt zielt ja unser Vers 9 hier ab, wenn wir dort lesen, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Vor gut 2000 Jahren hat Gott dir und mir offensichtlich die größte Liebe entgegengebracht, die es nur geben kann. Und das führt uns zu unserem zweiten Kennzeichen von der Liebe Gottes. Und die heißt, das heißt, Liebe gibt. Für jeden von uns ist, glaube ich, klar, dass Liebe gekennzeichnet ist, nicht davon, dass man sich bedient und dass man egoistisch nimmt, sondern dass man echte Liebe weitergibt. Und aus diesem Grund geben wir uns gegenseitig ja Geschenke. Ja, und wir überlegen, wie wir den Menschen, die wir lieben, etwas Gutes tun können. Und wir sind bereit, vieles für sie aufzuwenden. Es ist ein Ausdruck unserer Liebe. Jetzt ist es im Allgemeinen so, dass die Menschen, die wir am meisten lieb haben, das hoffentlich, aber ich glaube, das ist auch so, am meisten zu spüren bekommen. Für sie sind wir bereit, die größten Opfer zu bringen. Anders gesagt, unsere Einsatzbereitschaft hat maßgeblich mit unserer Liebe zu jemandem zu tun. Mitunter deshalb vermute ich jetzt mal stark, dass keiner von euch nach dem Gottesdienst mir die gleichen Geschenke in die Hand drücken wird, wie ihr das euren Kindern oder euren Ehepartnern oder wem auch immer entgegenbringt. Ja? Da gibt es Unterschiede. Ich lasse mich eines Besseren belehren oder überraschen natürlich. Ja? Aber wir verstehen diesen Gedanken hoffentlich. So, nun hat Gott uns seine Liebe durch ein Geschenk entgegengebracht, das kostspieliger nicht hätte sein können. Wir haben das gerade in dem Vers gelesen, dass Gottes Liebe zu uns daran sichtbar geworden ist, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Genau daran erinnern wir uns in diesen Weihnachtstagen. Gott sendet seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt hinein. Und wir haben das eben in der bekannten Geburtsgeschichte aus Lukas 2 gehört, wie das war, wie Maria und Josef damals nach Bethlehem gezogen sind und wie Jesus zur Welt gekommen ist, in ärmsten Verhältnissen und in diese Futterkrippe gelegt wurde. Und dabei war Jesus nicht nur ein Kindlein von vielen, was halt ein bisschen schwierigen Start ins Leben hatte, sondern er war der größte Liebesbeweis, den es nur geben kann, den man sich nur vorstellen kann. Und ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du das Wort Liebesbeweis hörst. Vielleicht an kleine Aufmerksamkeiten, an einen schönen Blumenstrauß vielleicht, an ein wertvolles Geschenk, an jemanden, der sich besonders viel Mühe für dich gemacht hat oder sowas in der Art. Aber all das ist Peanuts gegenüber dem Liebesbeweis, den Gott uns entgegengebracht hat. Führen wir uns das vor Augen. Er nahm das Teuerste und Wertvollste, was er hatte, und er sandte es zu uns. Die Rede ist von seinem einzigen geliebten Sohn. Man könnte das hier auch übersetzen mit einzigartig. Nicht nur einzig, sondern einzigartig. Und genau das war Jesus. Es war nicht nur der einzige Sohn Gottes, sondern er war einzigartig. Einzigartig in seiner Herrlichkeit, einzigartig in seiner Liebenswürdigkeit und so weiter und so fort. Wir sollten nicht meinen, Jesus hätte vor seiner Geburt damals in Bethlehem nicht schon existiert. Nein, vielmehr hat er von Ewigkeit her beim Vater gelebt. Er hatte alle Fähigkeiten, alle Privilegien, die Gott selbst besitzt. Und wir können uns das nicht mal im Ansatz vorstellen. Und dann war da eine Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn, eine Gemeinschaft der Liebe, die inniger nicht hätte sein können. Aber dann kam es zu diesem schweren Schritt, der sowohl den Vater wie auch den Sohn unglaublich viel gekostet hat. Der Vater sendet seinen geliebten Sohn in unsere verlorene Welt hinein. Und vielleicht bist du Christ und kennst das, dass du immer mal wieder Zweifel daran hast, ob Gott dich wirklich liebt. Ja, deine Lebensumstände, die sprechen vielleicht eine andere Sprache. Und du fühlst dich irgendwie auch nicht besonders geliebt von Gott. Und wenn du dann noch auf dein Versagen schaust, dann denkst du, also Dafür kann Gott keine Liebe mehr übrig haben. Das Maß muss voll sein. Und gerade wenn es dir so geht, wenn du diese Zweifel kennst, dann will ich dich einladen, auf diesen ultimativen Liebesbeweis Gottes in Jesus Christus zu schauen. Weil dort kommen alle Zweifel an der Liebe Gottes zum Schweigen. Führen wir uns das nochmal vor Augen, welche Liebe uns da vor gut 2000 Jahren erschienen ist. Wir haben ja in dieser Gemeinde in diesem Jahr einen regelrechten Babyboom erlebt. Ja, also es ist, ja, ihr habt das mit den Kindersegnungen, die wir hier in der Gemeinde sind, habt ihr das gemerkt? Ganz, ganz viele Kinder. Und auch meine Frau und ich, wir haben das Privileg, dass wir also einen Sohn bekommen haben. Ich habe schon überlegt, ob ich den mit nach vorne bringe, aber es war eine unsichere Kiste. Ja, also wusste nicht so genau, ob das klappt. Aber wir haben natürlich unseren Sohn unglaublich lieb. Nun wäre der Gedanke, unseren Sohn, und ich glaube, da kann sich jeder Papa und jede Mama hineinversetzen, der Gedanke, unser Kind herzugeben, wäre für uns schon undenkbar, unvorstellbar. Aber noch verwerflicher wäre der Gedanke, dass wir unseren geliebten Sohn dann auch noch in eine Welt voller Vollidioten schicken, von denen wir ganz genau wissen, dass sie ihn katastrophal behandeln werden. Dass sie ihn ablehnen werden, ja, und dass sie am Ende sogar dafür sorgen, dass er am Kreuz sterben muss. Wenn ich das vor Augen hätte, dann würde ich meinen Sohn doch nie im Leben losschicken. Aber genau das hat Gott, der Vater, getan. Er sendet seinen Sohn in eine verlorene Welt von Sündern hinein, zu Menschen, von denen er wusste, Gott war nicht überrascht darüber, sondern er wusste, dass sie ihn eines Tages nehmen werden und circa 30 Jahre nach seiner Geburt ans Kreuz schlagen werden, und zwar völlig zu Unrecht. Und ich bin mir sicher, keiner von uns hätte das übers Herz gebracht. Aber Gott ließ sich nicht abhalten, seinen Sohn trotzdem zu senden. Dann können wir uns fragen, ist das nicht grausam? Oh ja, das ist absolut grausam. Und das hat dem Vater im Himmel das Herz gebrochen. Aber was war sein Beweggrund? Es war Liebe. Es war Liebe zu dir und mir, die er uns entgegenbringen wollte. Und es war bitter nötig. Wir hatten es bitter nötig. Du, ich, wir hatten es bitter nötig, dass Gott seinen Sohn hergibt. Und genau das macht der Vers 9 hier am Ende so deutlich, wenn es heißt, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Das heißt, die Tatsache, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat und ihn für uns gegeben hat, die ist für uns absolut lebensnotwendig. Und es mag für manch einen heutzutage vielleicht fern erscheinen, aber dieses Kind in der Krippe, daran hängt deine und meine Ewigkeit. Ein bisschen später im 1. Johannesbrief schreibt Johannes Folgendes, 1. Johannes 5, Vers 12 und 13, da schreibt er, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Am Ende des Tages gibt es für uns Menschen nur zwei Möglichkeiten, wo wir hingehen, wenn wir eines Tages hier sterben. Entweder wir verbringen die Ewigkeit beim Vater im Himmel oder wir bleiben für immer getrennt von Gott. Die Bibel spricht vom Himmel und sie spricht auch von einer grausamen Hölle. Und das ist keine Erscheinung des Mittelalters, sondern das wird eine Realität sein. Und wo wir eines Tages hingehen, ist an dieser alles entscheidenden Frage, hängt an dieser alles entscheidenden Frage, die da lautet, wie stehe ich zu Jesus Christus? Ich will die Frage noch ein bisschen persönlicher stellen. Hast du den Sohn Gottes? Glaubst du an Jesus Christus und hast ihn bereits ganz persönlich angenommen? Und ich meine damit nicht, dass man einfach nur sagen kann, ja, ich glaube, dass es ihn gegeben hat. Dass er eine historische Person war, das steht außer Frage. Das glauben ganz viele Leute. Und daneben halten viele Menschen Jesus auch für eine ganz inspirierende Persönlichkeit und für ein moralisches Vorbild. Und sie registrieren auch, ja, das war jemand, der hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, das war ein Revolutionär für viele. Aber Jesus ist deutlich mehr gewesen als das. Er ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Er ist Gott und zugleich ist er in Menschengestalt gekommen, wie du und ich es sind. Und genau an diesem Punkt scheiden sich die Geister. Und wenn du bisher an diesem Punkt aussteigst und dir sagst, ja, genau, das glaube ich nicht, dann will ich dich einladen, dieser ganzen Sache mit Jesus und wer er wirklich war und was seine Göttlichkeit angeht, mal ein bisschen weiter nachzugehen und diese Weihnachtstage zu nutzen und das Johannesevangelium zu lesen und vielleicht zu sagen, okay Gott, ich habe keine Ahnung von dir und weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann will ich dich dort entdecken, will ich wirklich Wahrheit erkennen. Weil zu glauben, dass Jesus tatsächlich der sündlose Sohn Gottes war, und Gott selbst ihn für uns gegeben hat, ist elementar, wenn es um den christlichen Glauben geht. Und dabei war seine Geburt, wie wir wissen, nicht nur der Anfang, war seine Geburt nur der Anfang dieser Liebe Gottes, aber nicht das Ende. Das Ziel davon, dass der Sohn Gottes in diese Welt kommt, war Versöhnung. Und das ist das dritte Kennzeichen von Gottes Liebe, unser letztes von heute Nachmittag, nämlich Liebe versöhnt. In Vers 10 kriegen wir noch mal etwas genauer definiert, wo unser Kernproblem als Menschen eigentlich liegt und was die Liebe Gottes ausmacht und wozu wir am Ende des Tages dann aufgerufen sind. Lesen wir noch mal diesen aussagekräftigen Vers 10. Da heißt es, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Wiederum fängt der Vers hier Vers 10 genauso an wie der Vers 9. Hierin ist die Liebe. Das heißt, wir kriegen noch eine genauere, tiefgründigere Erläuterung, jetzt Erläuterung von der Liebe Gottes. Und dann kommt es zu einer knallharten Aussage hier über jeden Menschen. Und die schmeckt vielen Menschen absolut nicht, aber sie ist Realität. Da heißt es über dich und über mich, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Tatsächlich ist das der Inbegriff davon, was die Bibel Sünde nennt. Wir bewegen uns als Geschöpfe Gottes in seiner Schöpfung, und wir hätten eigentlich allen Grund, ihn zu lieben, aber die Realität ist, wir lieben ihn nicht. Und stattdessen sind wir sogar seine Feinde geworden. Jetzt sagst du dir, oh, also Moment mal, ja, also okay, dass ich jetzt vielleicht nicht besonders viel Liebe für Gott übrig habe, da kann ich vielleicht noch mitgehen, aber als Feind Gottes, so würde ich mich nicht bezeichnen. Die Bibel spricht in der Hinsicht eine andere Sprache. Da heißt es in Kolosser 1, Vers 21, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken. Das ist eine Beschreibung, eine nüchterne Beschreibung, die zunächst mal auf jeden Menschen zutrifft, der in diese Welt hineingeboren wird. Ja? Seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist, man kann das in 1. Mose 3 nachlesen, seitdem ist es so, dass wir Menschen als Sünder in diese Welt hineinkommen, ob wir das wollen oder nicht. Aber das ist unser Zustand. Und dabei sind wir, wie das hier heißt, entfremdet von Gott. Das heißt, wir sind nicht zugehörig zu ihm mehr, sondern wir sind getrennt von ihm. Und diese Entfremdung, die kommt darin zum Ausdruck, dass wir einfach unser eigenes Ding machen. Wir lassen uns von Gott nicht reinreden. Wir interessieren uns auch nicht sonderlich dafür, was er denkt, geschweige denn tun wir, was er sagt. So ticken wir als Menschen. Gott ist, wenn überhaupt, eine Randerscheinung in unserem Leben, aber mit Sicherheit nicht das Zentrum unseres Lebens, zumindest nicht so lange, bis wir Jesus Christus kennengelernt haben. Und falls das jemand noch nicht so bestätigen kann, sagen kann, okay, also da finde ich mich drin wieder, dann brauchen wir eigentlich nur einen Blick ins eigene Leben zu werfen. Hier ist ja die Rede von den bösen Werken. Und diese bösen Werke sind das Resultat aus der Entfremdung und der feindlichen Gesinnung gegenüber Gott. Und ich glaube, die bösen Werke, die kennen wir alle. Wie viele verletzende Worte sind im vergangenen Jahr über meine Lippen gegangen? Sei es mir bewusst oder unbewusst. Wie lieblos war ich oft gegenüber meinen Mitmenschen? Wie egoistisch habe ich ganz oft gedacht und auch gehandelt? Ja, und wie genau habe ich das mit der Ehrlichkeit eigentlich genommen? Wo war ich vielleicht neidisch auf andere? Oder wo war ich stolz und überheblich anderen gegenüber? Wie habe ich über andere hergezogen vielleicht? Und über unser Gedankenleben, da will ich gar nicht anfangen zu sprechen an dieser Stelle. Ich glaube, kein einziger von uns kann bei einer ehrlichen Analyse von sich selbst sagen, also ich stehe da mit einer weißen Weste. Nein, wir sind alle fehlerhaft. Wir sind alle schuldig, ja, wir sind alle Sünder. Und das vor allem vor Gott. Jetzt denken wir uns mal kurz in Gottes Perspektive hinein an dieser Stelle. Da schenkst du dem Daniel das Leben. Und du bringst ihm permanent deine Liebe zum Ausdruck und deine Fürsorge, aber der Daniel hat nichts Besseres zu tun, als sein eigenes Ding zu machen und dir mit Verachtung und Ablehnung zu begegnen. Und fragen wir uns, wie würdest du an Gottes Stelle auf so jemand reagieren? Wie würdest du mit jemandem verfahren, wo du weißt, dass er für dich nichts übrig hat? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir wären mit unserer Liebe alle ganz schnell am Ende in so einer Situation. Wir denken dann sowas wie, ja, du bist selbst schuld. Oder ja, wer nicht will, der hat schon. Oder so. Ne? So, das sind dann unsere Gedanken. Okay, dann mach halt so. Aber Gott hätte allen Grund gehabt, so mit uns umzugehen. Ne? Zu sagen, ja, du bist selbst schuld, mach dein Ding und so. Aber er reagiert anders. Hier heißt es so deutlich, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Gott reagiert auf unsere Ignoranz mit Liebe. Er reagiert auf unsere Ablehnung mit Annahme. Er reagiert auf unsere Schuld mit Versöhnung. Wenn das nicht mal bedingungslose Liebe ist, die wir da entgegengebracht kriegen. Gott sah das Problem unserer Sünde und statt dass er sich gesagt hat, du bist selbst schuld, ja, und das ist dein Problem, macht Gott mein Problem zu seinem Problem. Allerdings ist Sünde niemals etwas, wo Gott einfach sagen kann, also ja, das ignoriere ich und tue so, als wäre es nicht geschehen oder so. Und es ist auch nichts, was für Gott billig wäre. Nein, Gott wird an jeden Menschen gerecht richten, davon spricht die Bibel, und Schuld muss bestraft werden. Ja, das ist sehr deutlich. Und dementsprechend wird Gott nie über unsere Sünde einfach großzügig hinwegsehen, sondern unsere Schuld muss bezahlt werden. Das kennen wir auch, ne? Eine Rechnung kann nicht einfach offen gelassen werden. Es muss bezahlt werden. Irgendjemand muss dafür bezahlen. Und das ist hier gemeint mit dieser Sühnung für unsere Sünde. Und genau dafür sandte Gott seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, um das sündlose Leben zu leben, das ich hätte eigentlich leben müssen, und am Ende den Tod zu sterben am Kreuz, den ich eigentlich verdient gehabt hätte. Jesus lebte dieses vollkommene Leben der Dankbarkeit, der Anbetung, des völligen Gehorsams gegenüber Gott, aber er starb am Ende an meiner Stelle am Kreuz. Und so sucht Gott mit uns Versöhnung. Nicht in dem Sinne, dass da zwei Konfliktparteien wären und die müssen halt beide einen Schritt aufeinander zugehen, weil sie aneinander schuldig geworden sind. Nein, die Schuld liegt zu 100% bei mir. Aber die Sühnung für meine Sünde, die Versöhnung, die liegt zu 100% bei Gott. Jemand hat das mal so ausgedrückt, dass er gesagt hat, Jesus Christus kam, um eine Schuld zu bezahlen, die er nicht hatte, weil wir eine Schuld hatten, die wir nicht bezahlen konnten. Wir Menschen, wir konnten niemals diese Versöhnung mit Gott herstellen. Aber Gott streckt jedem von uns durch Jesus Christus die Hand der Versöhnung entgegen. Und die Frage ist, hast du diese Hand der Liebe Gottes, diese Hand der Versöhnung bewusst schon für dich ergriffen? Hast du erkannt, dass du ein sündiger Mensch vor Gott bist und bist du zu ihm umgekehrt? Weg von deinem alten Leben ohne ihn und hin zu ihm. Ein Leben, in dem du dich ihm unterstellst. Und glaubst du, dass Jesus Christus für deine Schuld am Kreuz vor gut 2000 Jahren gestorben ist? Und dass er auferstanden ist und heute noch lebt? Ja, nur auf diesem Wege kann aus Entfremdung von Gott wieder Beziehung zu Gott werden. Und aus Feindschaft gegenüber Gott kann wieder Gemeinschaft mit Gott werden. Bei vielen, die hier sitzen, die kenne ich, da weiß ich, ihr könnt das mit einem klaren Ja beantworten. Ja, ich habe das so für mich in Anspruch genommen. Und für uns heißt es an diesem Weihnachtsfest einmal mehr, Gott gegenüber diese Dankbarkeit und Anbetung zum Ausdruck zu bringen, für seine Liebe, neu darüber zu staunen. Ja? Was ist das für eine Tatsache? Wir sind aus Feinden Gottes zu Kindern Gottes geworden. Das könnte ja großartiger nicht sein. Lass uns darüber in diesen Weihnachtstagen freuen. Aber vielleicht haben wir auch Leute hier, die merken, ich bin irgendwie angesprochen. Aber ich habe diese Rettung von Jesus bewusst so für mich noch nicht in Anspruch genommen. Und ich habe ihm auch noch nicht mein Leben als Herrn unterstellt. Ich bin da irgendwie zögerlich. Dann nimm doch gerade diese Weihnachtstage für dich einmal her, um darüber weiter nachzudenken. Und auch gerne mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die du kennst, die glauben. Ich bin sicher, sie werden sehr gerne mit dir darüber reden, dich darüber informieren. Ja? Aber lass Weihnachten nicht einfach so verstreichen. Und dann kann es auch sein, dass es Menschen gibt, die sind im Herzen getroffen. Und du weißt, es ist eigentlich längst überfällig, bewusst eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Und wenn es dir so geht, dann wende dich im Gebet an Gott. Bekenn ihm deine Sünden und sag ihm, dass du dein Leben ihm unterstellen willst, dass du umkehrst und er dein Herr sein soll. Wir haben diese kleine Hilfe, kann man sich vorne am Infostand theoretisch holen, ein kleines Heftchen, das heißt meine Entscheidung für Jesus Christus. Und wenn du sagst, ich bin eigentlich an dem Punkt, wo ich ganz vieles schon gehört habe, verstanden habe auch und ich will das wirklich festmachen, dann geh nachher beim Ausgang vorbei und nimm dir gerne so ein Heftchen mit. Da ist ganz Wesentliches nochmal drin. Ja? Es ist nur eine kleine Hilfestellung. Dürft ihr gerne für euch mitnehmen. Egal wo du stehst, für uns alle gilt, dass wir auf dieses Versöhnungsangebot Gottes reagieren müssen. Es ist wie mit so einem Geschenk, das dir hingehalten wird. Und nur wenn du es nimmst, wirst du davon profitieren. Und nur wenn du es nimmst, wirst du auch Freude daran haben. Uns erlebt auch nur der die Rettung und ewiges Leben und ewige Freude, der ganz bewusst Jesus annimmt. Aber die Kehrseite der Medaille ist, wer Jesus nicht annimmt, der wird in seinen Sünden bleiben und der wird eines Tages die volle Rechnung für seine Sünden tragen müssen. Wie wir das eben in diesem Vers hatten. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und ich wünsche einem jeden von uns, dass er wirklich diese Liebe Gottes in Jesus Christus, die sichtbar geworden ist, ergreift. Und dass er sieht, dass das Wertvollste, was Gott geben konnte, dass er das hergegeben hat und dass er uns diese Hand der Versöhnung entgegenstreckt. Und ich hoffe, dass es von keinem ignoriert wird oder verachtet oder abgelehnt, sondern freudig und dankbar ergriffen wird. Und so wird Weihnachten zum Fest der Liebe, in Erinnerung an die größte Liebe, die es nur geben kann, die Liebe Gottes in Jesus Christus. Ich will abschließend gerne nochmal diese zwei Verse lesen im Gesamten, bevor wir dann auch unsere Dankbarkeit, unsere Freude in einigen Liedern zum Ausdruck bringen wollen. Ich lese nochmal 1. Johannes 4, Vers 9 und 10. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Wir wollen gemeinsam, wem es möglich ist, aufstehen und einfach in einigen Liedern nochmal zum Ausdruck bringen, wie dankbar wir Gott gegenüber sind und ihn anbeten.